SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute mit Radprofi Simon Geschke. Hallo und herzlich willkommen bei uns.
Hallo und guten Morgen.
Eigentlich, Herr Geschke, hätten wir Sie ja gerne hier gehabt. Und dann ruft uns der Geschke heute Morgen an und sagt, ich habe eine Autopanne. Und jetzt sitzen Sie zugeschaltet im SWR-Studio in Freiburg. Was war da los heute Morgen?
Richtig, ja, war stressiger, als ich den Morgen beginnen wollte. Ich habe, meine Frau war mit, wir haben ein normales und ein relativ altes Auto. Und das alte Auto wird nicht so oft bewegt, das hatte einen Marderschaden. Und meine Frau war mit dem anderen unterwegs. Und dann stand ich erstmal da, dann kam der ADAC. Irgendwann war dann aber klar, dass das Auto in die Werkstatt muss. Ich wusste nicht genau, was damit los war. Ja, und am Ende war es dann zu spät, um noch nach Stuttgart zu kommen. Und jetzt haben wir zum Glück die Lösung gefunden.
Ja, genau, ein Problem mitten aus dem Leben. Freiburg ist ja Radfahrerstadt, Sie sind Radprofi. Und die Geschichte lässt jetzt darauf schließen, dass Sie Ihr Auto nicht so oft bewegen. Sie haben es gerade gesagt, jetzt ist natürlich die Trauer hier in der Redaktion schon groß. Den Simon Geschke, den hätten wir natürlich gerne hier gehabt. Und da kam natürlich auch die Frage auf, warum sind Sie nicht mit dem Fahrrad gekommen?
Gute Frage,
ja. Das ist eine Etappenlänge.
Schon, da hätte ich aber sehr früh losfahren müssen.
Das ist auch ein ziemlich abgehalfter Witz. Also nochmal, Sie, jetzt kann ich Sie hier zwar nicht sehen, ich bin mir ja nicht ganz sicher, Sie heute mit oder ohne Bart im Studio erschienen werden. Es gab ja eine Wette von Marcel Wüst, ein Ex-Radprofi, Ihnen den Bart zu rasieren, wenn Sie in Paris mit dem Bergtrikot über die Champs-Élysées fahren. Und das sind Sie ja, wenn man es genau nimmt, ja eigentlich auch. Aber er hat sein Versprechen offensichtlich noch nicht eingelöst.
Nee, also der Marcel, ich habe von der Wette auch nur nicht direkt von ihm gehört, aber ich wusste, dass es die gibt. Weiß ich nicht, ob ich mich dazu bereit erklärt hätte, eventuell, wenn ich das Trikot gewonnen hätte. So war ich ja dann am Ende nur Zweiter, auch wenn ich es noch tragen musste. Aber ich glaube, das hat Marcel dann auch eingesehen, dass das vielleicht dann nicht ganz so, ja, so wie er sich das gedacht hat, war.
Ja, jetzt haben natürlich ganz viele über Sie gesprochen. Sie haben es gerade gesagt, ich bin nur Zweiter geworden, aber die Resonanz ist natürlich auf diesen tollen Erfolg. 9 Tage lang Bergtrikot bei der Tour de France, hat noch kein Deutscher vor Ihnen geschafft. Riesig groß. Wie ist denn bei Ihnen die Gefühlslage gerade?
Ja, jetzt ist es ja eine Weile her schon, die Tour. Und ich bin natürlich trotzdem noch, wenn ich so dran zurückdenke, sind es immer noch gemischte Gefühle. Natürlich freue ich mich auch über den zweiten Platz in der Bergwertung. Die Tour de France ist halt ein Riesenrennen und schwer überhaupt da irgendwie was zu erreichen, weil das Level halt wahnsinnig hoch ist. Von daher bin ich natürlich stolz, auch wenn man, klar, ich denke, jeder versteht, wenn man so nah dran ist, das Trikot wirklich zu gewinnen dann oder die Bergwertung, dass man da auch ein bisschen enttäuscht ist. Das ist halt der Ehrgeiz, den man als Sportler dann auch hat.
Mhm. Derselbe Marcel Wüst, der hat ja auch gesagt, in der letzten Woche Tour de France ist das eigentlich kein Fahrerfeld mehr. Man muss dazu sagen, Marcel Wüst ist der Mann, der vor Ihnen den Rekord mit dem Bergtrikot gehalten hat, dem Sie den abgenommen haben. Und er hat gesagt, in der letzten Woche ist Tour de France eigentlich kein Fahrerfeld mehr, sondern ein Friedhof auf Rädern. Das ist wirklich eine krasse Aussage. Wie krass sind denn diese Qualen bei der Tour de France?
Ja, die dritte Woche ist wirklich sehr speziell. Das hat man im Jahr wirklich nicht oft, dass man 3 Wochen am Stück Radrennen fährt. Also es gibt ja 3 große Landesrundfahrten und die Tour ist eine davon. Also und wenige Fahrer fahren jetzt alle 3. Das höchste der Gefühle, das sind so, dass man 2 im Jahr fährt. Also der Körper ist es auch selbst bei uns als Profis ist man das nicht gewöhnt. Und diese Beschreibung ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber es kommt der Sache schon ganz nahe, ja.
Ist jetzt Ihre 10. Tour, können Sie sagen, Sie sind ja jetzt mal ganz anders mitgefahren als die 9 Touren davor. War das auch für Sie jetzt nochmal was ganz anderes, ein ganz anderes Erlebnis?
Ja, definitiv. Es war für mich eine neue Erfahrung, so lange das Bergtrikot zu haben. Und die Taktik ändert sich dann natürlich total. Also man muss, man fährt wie gesagt, man kann sich das vorstellen wie ein Rennen im Rennen. Also man fährt nicht unbedingt auf Etappensiege oder auf die Gesamtwertung, sondern... Ja, die Ziellinien für mich persönlich waren dann immer die Gipfel der Berge, wo es halt die Punkte gab für die Bergwertung. Und das war für mich halt auch Neuland und hat Spaß gemacht, war aber auch ja viel Stress und war natürlich dann auch mit jedem Tag ein bisschen mehr Druck, den ich mir auch selbst gemacht habe.
Seit 1933 schon wird die Bergwertung bei der Tour de France ausgeschrieben. Seit 1975 gibt es das gepunktete Trikot und er hat es gleich 9 Tage lang angehabt. Radprofi Simon Geschke, SWR1, Leute. Ihr Name ist jetzt spätestens seit der diesjährigen Tour de France wirklich fast jedem in Deutschland im Begriff, denn keiner vor Ihnen hat dieses Trikot so lange tragen dürfen. Das ist wirklich eine herausragende Leistung. Also erstmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch dazu. Das muss ich jetzt auch mal kurz sagen.
Dankeschön.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, oh, die Tour ist ja schon eine Weile her. Sie kommen jetzt gerade zurück, auch aus St. Sebastian und Bad Homburg, haben also nach der Tour gleich nochmal 2 Radrennen nachgelegt. Das ist ja auch schon wieder ambitioniert, fand ich. Also ist man da nicht völlig müde und im Eimer nach so einer Tour?
Doch, definitiv. Also die Tage nach der Tour sind immer, ja, man ist noch so ein bisschen im Tunnel und man kommt wieder nach Hause erstmal kurz. Und San Sebastian war dann vom Team geplant. Das ist auch ein sehr großes Rennen, wo dann ja ein paar Fahrer von Natur fahren mussten. Und manchmal ist es auch wirklich so, dass man da nochmal sehr gut fährt. Weil man einfach, wenn man nach der Tour quasi direkt weitermacht, ist es besser, als wenn man erstmal anfängt, dann 3 Tage nichts zu machen und dann fährt der Körper so ganz runter. Das habe ich dann die Woche drauf gemacht und das hat auch sehr gut getan, ja.
Also das ist bei Ihnen schon auch so wie bei allen anderen Sportlerinnen und Sportlern auch. Also wer rastet, der rostet. Das gilt auch für Profis.
Richtig, ja. Also man muss den Kreislauf dann so ein bisschen am Laufen halten. Dann kann man auch noch eine Weile weitermachen. Die beiden Rennen bin ich dann noch gefahren. Und gut, Bad Homburg war ein kleineres Rennen. Das ging nur 1,5 Stunden, glaube ich. Und von daher ging es. Und dann die Tage danach habe ich erstmal 3 Tage dann das Rad nicht mal angeguckt. Und ja, habe die Beine hochgelegt. Und jetzt fange ich gerade wieder so ein bisschen an zu trainieren. Dann für die restliche Saison.
Sie sind ja eigentlich kein ausgewiesener Bergfahrer, also auch als solcher nicht in Erscheinung getreten. Man sieht Ihnen ehrlich gesagt den Fight beim Bergfahren auch so richtig an. Trotzdem hatten Sie diesen Erfolg. Können Sie mal uns erzählen, was macht denn den Erfolg beim Bergfahren? Das ist ja das Schlimmste von allem, wo wir bei der Tour immer sagen, oh, wie halten die das aus? Alpen, Vogesen und noch Pyrenäen. Was macht da den Erfolg aus am Berg?
Ja, also ich bin kein Weltklasse-Bergfahrer, das stimmt, aber ich gehöre zu den besseren Bergfahrern im Feld und von daher war es für mich, war ich ein bisschen prädestiniert für dieses Bergtrikot, weil ich relativ oft in Ausreißergruppen war, die quasi vor den Favoriten einen kleinen Vorsprung ausbauen konnten am Anfang der Etappe und da hatte ich mir dann mehrere Punkte schon gesammelt, während die Leute, die auf die Gesamtwertung gefahren sind, natürlich größere Ziele hatten und da jetzt das Bergtrikot nicht so genau verfolgt haben. Und das war so ein bisschen das, was mich ja über die Tour so ein bisschen hat mich so ein bisschen gerettet, dass ich da öfters mal in Ausreißergruppen war. Und genau, also darauf kommt es dann halt auch an. Das Bergtrikot ist nicht zwingend für den besten Bergfahrer, sondern die Regeln sind eigentlich ganz einfach, dass man oben an jedem Berg gibt es halt Punkte, je nachdem, wie lang und steil der ist, sind die in Kategorien eingeteilt. Für die schwersten Berge gibt es dann die meisten Punkte und für ganz ja, kleine Berge, also 4 Kategorien sind es, gibt es dann halt wenige Punkte. Und wer die meisten Punkte hat, trägt das Trikot und da muss man nicht unbedingt immer der Stärkste sein, sondern manchmal muss man einfach die richtige Rennsituation lesen können und ja seine Taktik da so ein bisschen nachlegen. Und das hat bei mir ganz gut funktioniert, fast bis zum Ende.
Also da ist auch eine Taktikfrage dahinter, höre ich schon raus. Was sind denn so die schwierigsten Berge? Ich habe es gerade genannt, Alpen, Vogesen, Pyrenäen, habe ich eine Bergkette vergessen, ein Bergmassiv?
Nee, das waren so die 3.
Welche sind die schlimmsten?
Ich finde, gut, also bei Bergen sage ich immer, je schneller man fährt, desto schwerer wird's. Also es gibt jetzt nicht den schwersten Anstieg. Es kommt auf die Rennsituation an, auf die Fahrweise einfach. Wenn jetzt natürlich an einem, sage ich mal, 5 Kilometer Anstieg jetzt Gesamtwertungsleute entscheiden, okay, jetzt fahren wir Vollgas, dann ist so ein Berg deutlich schwerer, als wenn Alpe d'Huez zum Beispiel dann ja in einem ruhigen Tempo hochgefahren wird. Also das kommt immer darauf an. Mir persönlich liegen, glaube ich, die Alpen besser als die Pyrenäen, weil die Anstiege da ja ein bisschen gleichmäßiger sind. Und die Pyrenäen haben schon zum Teil ganz schön fiese Rampen. Und ich fahre lieber so ein bisschen gleichmäßiger als immer beschleunigen. Und ja, also es gibt verschiedene Fahrertypen, denen dann die Pyrenäen vielleicht auch besser liegen. Wenn man ein bisschen explosiver ist, dann kommt man mit diesen Tempowechseln eher klar.
Das Maillot à Point Rouge, so wird das Bergtrio bei der Tour de France genannt. Das durften sie in Châtel am Port du Soleil nach der ersten gewonnenen Bergwertung zum ersten Mal überstreifen. Das war ja auch für sie ein Novum. Können Sie uns da nochmal mitnehmen auf diesen Moment? Wie war das für Sie?
Ja, es war natürlich super. Also die Tour ist ein ganz besonderes Rennen im Radsport und denke ich auch allgemein natürlich sehr bekannt. Und da ein Wertungstrikot zu tragen, ist eine Riesenehre. Ja, war vergleichbar für mich. Also ich war noch am Anfang der Tour, es war die erste richtige Bergetappe eigentlich. Und von daher war es noch gar nicht, ja, hatte ich jetzt noch gar keine Pläne, wie lange ich das behalten wollte. Ich war erstmal froh, dass ich es habe und war... Ja, war auch eine Erleichterung, weil an dem Tag hatten wir unseren Kapitän für die Gesamtwertung verloren. Er hatte einen positiven Corona-Test. Mhm. Und von daher mussten wir uns da neue Ziele stecken. Und da kam es fürs Team und für mich dann natürlich, war es eine super Sache, dass wir da das Bergtrikot erstmal erobern konnten. Und klar, natürlich, das Überzustreifen war ein schöner Moment.
Ja, genau. Also sie mussten ja nach dem Verlust ihres Kapitäns, mussten sie ja sofort praktisch die Strategie umstellen. Sie sind dann nämlich der neue Kapitän geworden. Hat man dann da sich zusammengesetzt und gesagt, so jetzt müssen wir alles anders gestalten. Wir fahren jetzt auch auf andere Ziele?
Ja, das war, also die Sache war die, dass unser Kapitän war jetzt auch kein Kandidat fürs Podium in Paris, aber er war letztes Jahr zum Beispiel Neunter der Tour de France und es wäre für uns natürlich ein super Ergebnis gewesen, wenn er wieder in die Top Ten gefahren wäre. Und ich war auch geplant eher als Helfer für ihn, natürlich auch mit Freiheiten, vielleicht mal auf dem Etappenergebnis zu fahren. Und klar, dann mussten wir irgendwie gucken, das Ziel Gesamtwertung war dann vorbei, weil alle anderen Fahrer hatten schon zu viel Rückstand, um da irgendwie noch in der Gesamtwertung eine Rolle zu spielen. Und das Bergtrikot war dann für mich persönlich war es ein realistisches Ziel, weil ich schon ein paar Punkte hatte von den Etappen davor. Mhm. Und an dem Tag wollte ich es halt unbedingt versuchen und war dann auch in der richtigen Ausreißergruppe, die sich am Anfang des Tages gebildet hat und konnte dann, hatte einen guten Tag und konnte eine Bergwertung auch gewinnen und am Ende hatte ich dann genug Punkte.
Guillaume Martin, so heißt ihr Kapitän des Teams Cofidis, in dem sie fahren. Nach 4 bis 5 Tagen im Bergtrikot, als sie gemerkt haben, ich trage das jetzt schon ganz schön lange, haben sie da vielleicht, gab es einen Punkt, an dem sie gemerkt haben, jetzt geht vielleicht noch mehr, jetzt geht vielleicht sogar der Sieg in der Gesamtwertung?
Es war im Hinterkopf und es wurde Tag für Tag wurde es ein bisschen stärker, der Gedanke, dass man das, dass es eine Möglichkeit gibt. Und das erste Mal, wo ich so ein bisschen dran gedacht habe und damit geliebäugelt habe mit der Idee, war eigentlich nach den Alpen. Ich habe es über die Alpen verteidigen können, auch dank Hilfe meiner Teamkollegen, die ein bisschen so meine schärfsten Konkurrenten da zum Teil auch wieder zurückgeholt haben. Und also die Alpen, das war schon ganz schön viel Arbeit. Wir hatten dann die Etappe mit dem Col de Galibier. Das war der höchste Berg der Tour mit über 2600 Meter war der Gipfel. Und da war ich oben Zweiter und habe eine Menge Punkte geholt. Und danach dachte ich schon so, okay, wenn du es über die Alpen verteidigt hast, dann gibt es vielleicht eine Chance, es auch über die Pyrenäen zu verteidigen. Und dann wäre ja schon Paris gewesen. Hm. Von daher habe ich nach den Alpen angefangen, drüber nachzudenken. Ja.
Ja, und dann kommen ja noch die Vogesen und noch die Pyrenäen und dann diese ganzen physischen Quälereien. Das Zitat, ich bin ein paar Tode gestorben auf dem Anstieg, das kommt von Ihnen. Können Sie mal sagen, was fühlt man in dem Moment? Also macht man da eher den Kopf aus oder denken Sie an was ganz Bestimmtes, wenn Sie eigentlich gar nicht mehr können?
Kopf ausmachen, also eigentlich ist es nur noch der Kopf, der die Beine bewegt. Die Beine schreien eigentlich danach, dass man aufhört und man ist natürlich dann auch am Limit und probiert, also es war eine Situation, wo ich das gesagt habe, wo ich den letzten Berg musste ich unbedingt noch 2 Punkte holen, sonst hätte es fürs Trikot nicht gereicht. Und da musste ich mich definitiv quälen, weil ich hatte nur eine halbe Minute Vorsprung auf die Gruppe ums gelbe Trikot und habe dann oben noch die 2 Punkte holen können, aber es war wirklich so auf der letzten Rille, weil ich den ganzen Tag da in der Ausreißergruppe war und das war definitiv ja einer der schwersten Momente der Tour und da sagt man immer, dass eigentlich nur noch der Kopf ist, der weiterfährt und nicht mehr der Körper, weil der eigentlich dann alle Signale sendet, dass man ein bisschen ruhiger fahren soll.
Also das Rennen wird im Kopf entschieden.
Ja, es spielt auf jeden Fall eine große Rolle, auch wie stark man das mental will in manchen Situationen. Körper hat natürlich auch einen großen Anteil.
Kann man den Kopf so trainieren, dass man da erfolgreicher ist als andere? Und wenn ja, wie?
Ich glaube, das wird einem ein bisschen in die Wiege gelegt als Leistungssportler, dass man im Kopf halt ehrgeizig ist und dass man jetzt nicht sagt, oh, ist schwer und ja, ich fahre jetzt ein bisschen langsamer. Ich glaube, dann hat man schlechte Karten, überhaupt mal die Tour de France zu fahren. Man kann es natürlich auch ein bisschen trainieren und manche Fahrer können das besser als andere. So hat halt jeder so ein bisschen seine Stärken und Schwächen, würde ich sagen. Richtig trainieren kann man es, glaube ich, aber eigentlich nicht.
In die Wiege gelegt wurde es Ihnen ja, muss man sagen, schon. Ihr Vater Jürgen Geschke ist ja auch Radrennfahrer gewesen. Und würden Sie sich so als willensstarken Menschen auch bezeichnen?
Doch, es gibt durchaus Situationen, wo ich, wenn ich was unbedingt will, dass man dann halt auch über sich hinaus wächst. Und das war jetzt bei der Tour im Bergtrikot so ein bisschen der Fall, dass ich da halt schon gemerkt habe, okay, wenn ich so motiviert bin, geht schon noch mal ein bisschen mehr. Und ja, genau, es wurde mir auch ein bisschen in die Wiege gelegt. Klar, ich bin mit Radsport auch aufgewachsen durch meinen Vater. Der war allerdings nicht in einer ganz anderen Sportart, aber doch in einer anderen Disziplin. Der war Sprinter auf der Bahn. Hm. Von daher sind das dann doch ja zwei verschiedene Welten eigentlich.
Hm. Man nennt Sie ja jetzt der Bergkönig der Herzen. Den Namen hat man Ihnen jetzt nach der Tour im Juli, nach dieser super Leistung gegeben. Ist das so ein Titel, auf den Sie auch eigentlich verzichten könnten?
Ich wäre lieber der richtige Bergkönig der Tour gewesen natürlich. Aber ist natürlich trotzdem super schön, dass es in Deutschland so viel Resonanz hatte. Ich habe das ja in Frankreich auch ein bisschen mitgekriegt dann schon, dass wirklich jeden Tag ja immer mehr Nachrichten kamen und dass die Leute da wirklich mitgefiebert haben. Das war natürlich eine schöne Sache und von daher ist der Titel Bergkönig der Herzen natürlich auch schön.
Ja, Sie haben da natürlich eine richtige Euphorie ausgelöst. Die sehen wir auch hier im Studio. Da schreibt zum Beispiel Julia Jung aus Ihrer Stadt, aus Freiburg. Hallo Herr Geschke, auf diesem Weg herzliche Glückwünsche zu Ihrer Mega-Tour de France. Ein ganz großes Dankeschön für die wunderschöne Zeit mit Ihnen und Ihren Kollegen bei der diesjährigen großen Schleife. Für mich sind Sie der Gewinner und sie nimmt auch das Maillot à Point Rouge. Ich gebe zu, ich habe ihr das vorhin auch geklaut. Also, die letzte Pyrenäen-Etappe das war die letzte Pyrenäen-Etappe. Mhm. Da mussten Sie das Bergtrikot an den späteren Gesamtsieger Jonas Vingegaard abgeben. Jetzt erstmal, ist das ein bisschen so wie im Halbfinale von Wimbledon gegen den späten Sieger zu verlieren und dann zu sagen, na gut, ich habe wenigstens gegen den verloren?
Ja, muss man natürlich auch dazu sagen, es gibt definitiv Leute, wo es mir schwerer gefallen wäre, das Trikot abzugeben, dass halt der spätere Gesamtsieger war. Ist jetzt kein Trost, aber ist natürlich auch was, wo man dann trotzdem sagt, okay, hast dein Bestes gegeben und war jetzt nur der stärkste Fahrer überhaupt der ganzen Tour, dann der jetzt noch mehr Punkte sammeln konnte. Und von daher, damit kann man dann schon natürlich leben, auch wenn es zweite Platz bleibt, der zweite Platz. Also daran ändert sich dann auch nichts.
Wie bitter war es in dem Moment, Stichwort Physis, zu merken, ich kann jetzt einfach nicht mehr, es geht nicht mehr?
Ja, tatsächlich an dem Tag war es natürlich schwer zu merken, okay, du hast heute nicht den Tag, den du eigentlich brauchen würdest. Es war so ein bisschen der Wurm drin auch. Ja, ein bisschen spielt halt auch immer das ein kleines Quäntchen Glück eine Rolle und das war mir an dem Tag auch verwehrt. Also ich war immer irgendwie in den falschen Attacken und es war ein bisschen taktisch ein bisschen schwierig für mich. Die ersten 60 Kilometer waren flach bis zum ersten Berg, wo ich unbedingt noch Punkte gebraucht hätte. Und das hat es für mich persönlich ein bisschen schwieriger gemacht, weil ich mich am Berg hoch dann doch wohler fühle als auf der flachen. Und ja, also da war es dann, irgendwann war dann der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, heute geht's einfach nicht. Und da war dann der Traum geplatzt.
Das Holbein-Pferd in Freiburg, das trägt jetzt ein gepunktetes Bergtrikot. Das ist eine der vielen Ehrungen, die Radprofi Simon Geschke seit dem Ende der Tour de France bei uns hier zuteil werden. Jetzt ist er hier bei uns in SWR1, Leute. Das Pferd wurde ja schon während der Tour umgestaltet. Haben Sie das während der Tour auch schon mitbekommen?
Ja, ich habe tatsächlich Fotos gesehen und es liegt ein bisschen auf meiner Trainingsstrecke. Also ich bin da schon oft vorbeigefahren und das ist in Freiburg auf jeden Fall ziemlich bekannt. Ja, es war eine große Ehre.
Wo geht denn die lang, die Trainingsstrecke bei Ihnen?
Ist unterschiedlich. Also es kommt drauf an, was der Trainingsinhalt ist. Manchmal fahre ich dann auch komplett flach, wenn ich jetzt einen Ruhetag habe oder ein einfaches Training. Und ja, im Sommer geht's aber häufig auch in Schwarzwald. Und das Holbeinpferd liegt von mir zu Hause auf dem Weg zum Schau ins Land. So der Hausberg in Freiburg, ja.
Schau ins Land, das wird auch gleich nochmal Thema, weil das ja auch Schauplatz eines großen Radrennens dann demnächst nochmal ist. Letzte Woche Dienstag, da gab es einen großen Empfang für Sie im Rathaus der Stadt Freiburg. Da durften Sie sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Da waren 100 Menschen da, ich habe es gesehen, also Fans in gepunkteten Trikots, die wollten dann Autogramme haben. Haben Sie damit so viel Ehrung eigentlich gerechnet, als Sie dann müde die Champs-Élysées runtergefahren sind? Müde und glücklich wahrscheinlich.
Ja, nee, mit so viel Ehrung habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. War natürlich eine super Resonanz. Also es freut mich wirklich, dass in Deutschland da das so angenommen wurde, auch wenn es jetzt nur ums Bergtrikot ging. Und ja, ist natürlich Wahnsinn. Also damit habe ich nicht gerechnet. Hat mich auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt.
Also ich höre an Ihrer Stimme so ein bisschen raus, Sie finden das ganz schön alles. Aber wenn man schon 10 Jahre vorher, Sie sind ja schon 9 Touren vorher auch schon mitgefahren, haben Top-Leistungen gebracht, Sie sind seit 2008 Profi, ärgert man sich da auch ein bisschen, wenn dann plötzlich die ganze Anerkennung so auf einmal über einem ausgeschüttet wird und vorher war eigentlich nicht viel los?
Nee, also das, das ärgert einen nicht. Wie gesagt, die Resonanz war natürlich die Jahre davor auch da. 2015 konnte ich eine Etappe gewinnen bei der Tour. Das war auch natürlich ein Highlight meiner Karriere und da gab es auch sehr viel Resonanz. Und jetzt wurde das Ganze nochmal gekrönt, dass ich jetzt nochmal so eine gute Tour fahren konnte. Ist natürlich auch schön und ich denke, dieses Jahr war es vielleicht sogar noch spannender. Ein Etappensieg ist ja immer nur, ich sag mal, nur ein Tag, wo man es für sich persönlich spannend macht. Und das Bergtrikot ging jetzt fast über 2 Wochen. Also vom ersten Ruhetag bis fast nach Paris. Und ich glaube, das hat so ein bisschen speziell gemacht, halt auch für viele Menschen.
Auch sehr speziell, dass Sie das Bergtrikot natürlich trotzdem noch übers Ziel tragen durften in Paris. Was ja auch die Menschen bewegt hat, ist ja nicht nur die Leistung, sondern auch das Menschliche. Da muss ich jetzt auch an Ihren Etappensieg von 2015 zurückdenken. Da waren Sie auch wahnsinnig emotional, haben auch geweint. Ist das sowas, das können Sie dann gar nicht mehr kontrollieren oder lassen Sie dann Ihren Emotionen einfach freien Lauf?
Ja, das ist in so Momenten manchmal oder auch speziell bei der Tour ist es manchmal so, dass man in der zweiten, dritten Woche, dass man natürlich auch durch die Belastung einfach, das alles so ein bisschen, dass man auch emotional werden kann, was viele Fahrer haben dann auch und ich auch. Und da fällt natürlich auch so ein bisschen Druck von einem ab und da kann das dann doch mal passieren, ja.
Gab ja auch andere Fahrer im deutschen Team, die wirklich herausgestochen sind. Also Lennart Kemner haben wir auch eigentlich viel gefeiert. Der fährt im Team Bora Hansgrohe, war auch richtig gut und musste dann leider aufgeben. Konnten Sie ihn sprechen? War es sehr bitter für ihn?
Ich denke, es war bitter für ihn. Klar, er war ja auch gut drauf. Hat sich erkältet. Kein Corona, aber eine normale Erkältung und sowas kann dann halt auch bei so einer Belastung wie der Tour. Das macht der Körper dann nicht lange mit. Also man kann 2-3 Tage nochmal probieren, dann weiterzufahren. Aber meistens ist das so ein bisschen der Anfang vom Ende. Mhm. Ich glaube, Lennart konnte es aber verkraften. Also er ist ja sehr gute Etappen gefahren. Ist eine Etappe fast ins gelbe Trikot gefahren sogar. Ich glaube, um 11 Sekunden hat er es verpasst. Und ist ja auch schon sehr guten Giro gefahren dieses Jahr. Und ja, da hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, dass 2-3-wöchige Rundfahrten in einem Jahr schon sehr, sehr viel sind. Und vielleicht war es jetzt für den Rest der Saison nicht schlecht, dass er die Tour jetzt nicht zu Ende gefahren ist. Er konnte ja davor gute Akzente setzen und ja, ist auch einer der Fahrer, die aus deutscher Sicht, glaube ich, die nächsten Jahre uns noch sehr viel Spaß bereiten.
Freiburg ist Ihre Wahlheimat, Herr Geschke, und da sind Sie auch bekannt. Sie haben jetzt auch eine Nachricht hier von Sascha aus Freiburg, wie Sie eigentlich die kommende Saison einschätzen. Da reden wir gleich später noch drüber. Und verbunden das Ganze mit der Hoffnung, dass Sie eine gute Zeit verbringen mit Ihrer Frau und Ihrem Hund Jimmy. Den kannte ich noch gar nicht. Läuft der mit, wenn Sie fahren?
Nee, also der hat zu kurze Beine. Mit dem laufen wir dann nur, ja.
Sie sollen ja sogar Botschafter der Stadt Freiburg werden. Das hört und liest man. Haben Sie schon so ein bisschen im Briefing gekriegt, was es damit auf sich hat?
Ehrlich gesagt nicht, nee. Höre ich gerade zum ersten Mal.
Hören Sie zum ersten Mal? Ja. Dann habe ich es Ihnen hiermit mitgeteilt und wir lassen das jetzt erstmal so stehen. Ich will ja nichts vorwegnehmen, was die Freiburger hier mit Ihnen planen. Sie sind als gebürtiger Berliner vor 10 Jahren nach Freiburg gezogen, wegen der guten Trainingsbedingungen. Und näher an Frankreich ist es ja auch noch für die Tour. Wie gefällt es Ihnen? Wie fühlt man sich als Berliner oder fühlt man sich als Freiburger inzwischen?
Also ich muss sagen, ich bin in Brandenburg aufgewachsen. Das heißt, ich wohne jetzt inzwischen schon länger in Freiburg, als ich damals in Berlin gewohnt habe.
In
Berlin.
Wandlitz, ne?
Genau, Wandlitz, ja. Und ich habe dann 4 Jahre in Berlin gewohnt, in meiner Nachwuchszeit so ein bisschen, bis 23. Und dann ja nochmal 2 Jahre in Belgien. Das war damals näher an meinem ersten Team. Und dann genau 2012 nach Freiburg und inzwischen fühle ich mich schon eher als Freiburger. Also mich verbindet dann doch jetzt mehr hier mit, ja, mit dem Freundeskreis und allem. Und ja, in Berlin habe ich zwar noch Familie, meine Eltern und meine Schwester wohnen da. Was ist natürlich auch ein bisschen, ja, Heimatgefühle verbinde ich natürlich auch noch mit Berlin, aber ich würde mich halt jetzt schon eher als Freiburger bezeichnen.
Der Schwarzwald scheint ja ein richtiges Mekka für Radsportler zu sein. Also schon Jan Ullrich zog damals von Rostock aus über Berlin in den Schwarzwald. Sie haben es auch gemacht vor 10 Jahren. Was macht denn die Trainingsbedingungen im Schwarzwald so besonders gut für Profis?
Ja, also nicht nur der Schwarzwald. Also man kann in der Rheinebene halt auch komplett flach fahren, was manchmal auch von Vorteil ist, wenn man jetzt gerade wieder anfängt mit dem Training oder von der Rundfahrt kommt. Man kann im Winter langlaufen gehen, man kann super Mountainbike fahren. Also es sind alles so Sachen, wenn man in Deutschland bleiben will und ich wollte in Deutschland bleiben, hat man, finde ich, in Freiburg die besten Bedingungen. Die Stadt an sich hat natürlich auch viel zu bieten. Und genau, also auch abseits vom Sport hat man hier ja, super Möglichkeiten auch. Und nee, von daher war es auch ein Grund war, dass hier auch andere Profis gewohnt haben zum Trainieren. Also man muss auch nicht ständig alleine fahren, was auch schön ist. Und ja, da kommen viele Sachen zusammen.
Also dann können wir Sie hier eigentlich in Baden-Württemberg einbuchen als den Unsrigen. Das gleicht auch so ein bisschen den Verlust aus, wenn so viele junge Menschen dann nach Berlin gehen aus Baden-Württemberg. Dann ist ein Berliner wenigstens im Austausch zurückgekommen. Genau. Wie sind Sie eigentlich zum Radsport gekommen? Also Ihr Vater Simon Geschke, der ist ja, haben wir ja vorhin besprochen, der war mal Bahnweltmeister im Sprint in den 70er Jahren. War das Ihre Inspiration oder war es vielleicht doch Jan Ullrich in den 90ern?
Ich würde sagen 50-50. Also mein Vater hat natürlich auch gut, seine Karriere hat er 1977 beendet, also es war lange vor meiner Zeit. Ich bin ja 86 geboren und er ist dann nach seiner Karriere so ein bisschen Mountainbike gefahren, was auch meine Anfänge dann waren. Da hat er mich dann mit 11, 12 Jahren so das erste Mal mitgenommen. Dazu kam dann natürlich der Tour de France-Sieg von Jan Ullrich, der auch mich dann völlig angefixt hat. Also da war ja wirklich dann ein riesen Radsportboom in Deutschland. Und es gab wirklich viele Nachwuchsrennen. Ich bin dann im Verein in Berlin gefahren und ja, es hat mir einfach mega Spaß gemacht. Und ja, dieses Feuer von der Tour de France hat mich dann mit 11, 12 Jahren, wo Jan Ullrich die Tour gewonnen hat, natürlich auch ja, mit erfasst und hatte auch einen großen Anteil.
Der Profi-Radsport hat Nachwuchssorgen. Sie haben es selbst gesagt, Jan Ullrich war Ihre Inspiration bzw. eine davon. 1997, als der die Tour gewonnen hat, da gab es einen Riesenboom. Und jetzt Nachwuchssorgen. Was ist verpasst worden?
Ja, ist natürlich ein großes Thema, der Nachwuchs. Ja, vorhin habe ich es schon gesagt, also wo ich angefangen habe mit Radfahren, standen bei den Rennen dann wirklich noch ja, locker 40 Starter, Gleichgesinnte im selben Alter. Und das ist jetzt wirklich, glaube ich, sehr viel weniger geworden. Die Auflagen sind sehr extrem in Deutschland. Die Radrennen fehlen einfach, weil Straßen gesperrt werden müssen und Sponsoren sicherlich auch fehlen. Also es kostet alles auch ja viel Geld. Und ja, für den Nachwuchs wird vielleicht auch einfach nicht mehr fehlen einfach die Rennen als Motivation und ja, dafür ist der Radsport dann halt auch sehr trainings- und zeitintensiv, teuer auch, also man braucht ein gutes Rad, man braucht Schuhe und so weiter. Dazu kamen sicherlich auch die ganzen Skandale und das alles führte dann, denke ich, dazu, dass ja, viele Jugendliche oder viele Kinder da nicht mehr so Interesse gezeigt haben.
Ja, das viele Geld ist ja jetzt erstmal für den Anfangsenthusiastus vielleicht gar nicht so wichtig, wenn man noch nicht so tief reinguckt. Mhm. Aber es ist eben auch derselbige Jan Ullrich, der sie inspiriert hat, der dann natürlich einen tiefen Absturz auch erlebt hat. Was müsste man denn jetzt Ihrer Meinung nach tun, damit sich dieses wieder bessert? Sie könnten ja jetzt als gutes Beispiel oder als Vorbild vorangehen.
Ja, das hoffe ich natürlich, dass ich die Tour de France jetzt auch wieder so ein bisschen in Deutschland oder meine letzten Jahre war der deutsche Radsport wirklich, wirklich super gut bei der Tour. Wir hatten viele Etappensiege mit Sprintern wie André Greipel, Marcel Kittel, dann auch Etappensiege durch mich und Toni Martin noch und also ich glaube, da wurde schon gute Werbung gemacht. Mhm. Aber trotzdem, ja, Radsport hat in Deutschland einen schweren Stand nach wie vor. Ich glaube, es ist besser geworden, wenn natürlich auch noch nicht auf dem Level, wie es früher mal war. Und ja, das ist einerseits ein bisschen schade natürlich, andererseits ist es natürlich auch gerechtfertigt. Also ich glaube, das weiß jeder, warum und weshalb das so ist. Und ja, es dauert vielleicht einfach noch eine Weile, bis es wieder besser wird.
Sie sagen, als Vorbild vorangehen. Das Misstrauen ist tief nach den großen Dopingskandalen in den späten 90er Jahren. Jan Ulrich und Lance Armstrong, die mir alle Toursieger aberkannt wurden, sind nur die bekanntesten Beispiele. Jetzt schreibt zum Beispiel Malte als Zeichen, wie tief dieses Misstrauen sitzt. Der Schwarzwald ist deshalb für Radprofis interessant, aufgrund der Nähe zu Dopingärzten. Freiburger Sportmedizin, nahe Schweiz, sind nur wenige Fälle bekannt geworden. Jeder Radprofi, der sich längere Zeit an der Spitze etablieren kann, ist gedopt. Was sagen Sie dazu?
Ja, das sind natürlich so Verallgemeinerungen, die mir sehr wehtun, weil ja, das sind halt, also ich mag es nicht, wenn alles über einen Kamm geschert wird und wenn so Aussagen getroffen werden, die ja ohne Doping kann man die Tour de France nicht fahren. Also natürlich kann ich auch immer nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, was die anderen Fahrer zu Hause machen, deswegen ja, ist es als Fahrer natürlich auch leicht, sich da aufs Glatteis zu begeben mit seinen Aussagen, aber sowas, ja, höre ich natürlich nicht gerne, weil es einfach nicht wahr ist. Und ich bin nach Freiburg gezogen, nicht wegen der Nähe zur Uniklinik, und ich glaube, man weiß, was da in der Vergangenheit passiert ist. Die Ärzte, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt oder wenn, dann wurden die suspendiert von der Uniklinik, und ja, da ist demnach nichts mehr, was da irgendwie in Verbindung gebracht werden kann, ob jetzt der Radsport komplett sauber ist. Ich würde es gerne glauben. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht alles. Ich kann nur meine Leistung sehen, und meine Leistung, die ist sauber. Das kann man mir glauben oder nicht. Ich weiß, das haben auch schon viele Fahrer vor mir gesagt, die dann des Gegenteils überführt wurden. Von daher ist es natürlich schwer, ein Vertrauen noch wieder aufzubauen. Man muss aber auch immer gucken, worauf oder worüber wenig berichtet wird, ist, was sich im Radsport überhaupt alles getan hat jetzt seit den großen Skandalen, dass die Tests halt wirklich die besten sind, die es in es gibt keine schärferen Kontrollen als im Radsport. Also da können sich andere Sportarten wirklich noch was abgucken, die bei Weitem da noch nicht so weit sind wie der Radsport mit den Tests und mit den Kontrollen, die auch sehr intelligent sind. Ja. Und darauf muss man halt immer wieder verweisen, und dann kommt das Vertrauen vielleicht irgendwann wieder. Und ja, aber mit so Aussagen wäre ich sehr vorsichtig, dass man da jetzt, dass ich deswegen nach Freiburg gefahren bin oder gezogen bin.
SWR1, Leute, Simon Geschke ist bei uns. Radprofi, kommt gerade zurück von einer grandiosen Tour de France. Und derselbige Toursieger Jonas Vinegar, der wurde vor dem Start der Tour von der NZZ, Neue Züricher Zeitung, so zitiert: Es wird immer wieder Zweifel geben, und so sollte es auch sein. Ich hätte als Zuschauer auch Zweifel angesichts dessen, was früher passiert ist. Sehen Sie das auch ein bisschen so wie Ihr Kollege Jonas Vinegar?
Ja, kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Die Aussage würde ich auch so sagen. Ich glaube, ein gewisser Zweifel ist angebracht, ist auch gut. Man muss nicht alles glauben, was man sieht, gerade mit der Vergangenheit im Radsport, ja.
Viele haben ja jetzt über Jahre auch keinen Radsport mehr verfolgt. Das ist ein Riesenverlust auch für diese Sportart, die ja wirklich sehr schön ist und einem, wie man jetzt an ihrer Tour auch sehen konnte, wahnsinnig viel Freude bereiten kann. Das ganze Land hat da eigentlich mitgefiebert. Was hat sich da verändert seit diesen Dopingskandalen? Gab es da wirklich so, dass Sie sind ja auch seit der Zeit eigentlich auch schon irgendwie dabei oder verfolgen den Radsport? Können Sie mal so ein bisschen beschreiben, was hat sich da eigentlich getan?
Ja, also es gibt natürlich, seit ich Profi geworden bin, wurden die Kontrollen besser und besser. Die letzten Skandale oder der letzte große Skandal war im Jahr 2006. Ich bin dann, 2009 war meine erste komplette Profisaison, und da war dann halt wirklich schon die Blutkontrollen, die wirklich auf alles testen. Also früher gab es die Probleme, dass auf manche Substanzen einfach noch nicht getestet wurden konnte. Und also das hat sich geändert. Wir haben ein Online-System, wo man seinen genauen Aufenthaltsort immer, also 24 Stunden rund um die Uhr eintragen muss, dass man halt jederzeit für Kontrollen bereitstehen kann. Und ja, die Kontrollen sind auch einfach intelligenter geworden, denke ich. Also ich bin jetzt dieses Jahr bei der Tour ja auch besser gefahren als das Jahr davor zum Beispiel und wurde dementsprechend dann auch öfter kontrolliert. Und die Skandale haben halt auch gezeigt, dass die Polizeiarbeit gut ist und dass es halt für Betrüger schwerer geworden ist. Und seitdem ist es halt auch zu immer weniger Dopingfällen gekommen über die Jahre. Und jetzt, die letzten Jahre, war halt an sich gar nichts mehr.
Ja, da fragt man sich dann, also sind die Kontrollen intelligenter geworden oder die Radsportler einfach intelligenter geworden, sodass man sagt, es gibt weniger Fälle, weil weniger detektiert werden. Wir können ja mal so eine Sache ansprechen. Selbiger Jonas Vinegard, der arbeitet mit seinem Team mit Ketonen. Die sind jetzt nicht verboten, aber umstritten. Was denken Sie denn über Ketone?
Ketone, genau. Also wie gesagt, die sind nicht auf der Dopingliste. Von daher denke ich halt auch, dass es keinen großen Effekt hat. Es ist ein körpereigener Stoff, der produziert wird, wenn der Körper in Ausnahmesituationen ist. Es gibt Kohlenhydrate, Proteine und Ketone, die jetzt am wenigsten bekannt sind. Die produziert der Körper halt selbst und die wurden jetzt in den letzten Jahren, konnte man die künstlich herstellen, glaube ich, oder das weiß ich nicht genau, wie das jetzt funktioniert.
Okay. Also und, Sie scheinen da nicht so vertraut mit zu sein.
Doch, ich bin vertraut, ich habe mich natürlich auch damit beschäftigt, die sind aber so teuer, dass ich das, also ich glaube nicht, dass die was bringen, von daher nehme ich die auch nicht. Ich habe sie vor 2 Jahren probiert und für mich hat es keinen Unterschied gemacht und ja, seitdem habe ich die dann halt auch nicht mehr benutzt. Manche Teams schwören drauf, bei anderen ist es kein Thema und also mein damaliger Teamarzt vor 2 Jahren hat gesagt, es bringt mehr, wenn du Stabi-Übungen machst regelmäßig und da bin ich nicht so hinterher.
Ja. Wir setzen jetzt mal was Positives dagegen. Es schreibt Esther aus Brucken, Simon Geschke, was für eine Leistung über die Länge der Tour de France. Da steckt vor allem ganz viel Training, Durchbeißen und Ehrgeiz dahinter und nicht Doping. So, das lassen wir jetzt mal so stehen, müssen aber trotzdem kritisch weiterschauen beim Radsport. Für Sie steht jetzt erstmal an Deutschland-Tour und es ist ein Heimspiel, nämlich oben auf dem Schauinsland. Was planen Sie da? Wollen Sie da auf den Gesamtsieg fahren?
Ah, Gesamtsieg wird schwer. Also es sind 14 World Tour Teams da auch. Ich glaube, die Startliste wird sehr gut. Von daher werde ich mal gucken, jetzt auch, wie die Topform nach der Tour ist, was noch so im Tank ist. Aber für die Schauinsland-Etappe bin ich natürlich super motiviert und es wird doch die Gesamtwertung sicherlich entscheiden, denke ich, diese schwerste Etappe. Und ja, direkt vor der Haustür ist nochmal extra Motivation.
Sind Sie dann auch bei der nächsten Tour nochmal dabei? Weil Sie sind ja, wenn ich das so sagen darf, mit 36 auch nicht mehr der Jüngste. Greifen Sie nächstes Jahr nochmal an?
Richtig, ja. Ich bin jetzt nicht mehr ganz der Jüngste. Nächstes Jahr habe ich noch Vertrag. Das heißt, ich werde theoretisch, kann es sein, dass ich nochmal die Tour fahre. Das entscheidet dann das Team. Aber ich denke schon, dass die mich wieder mitnehmen. Wir sprechen da dann im Winter drüber, wenn ein bisschen rennfreie Zeit ist. Und ja, ich wäre auf jeden Fall wieder motiviert für die Tour.
Also wir hoffen da auf Sie und auf viele Freuden mit Ihnen. Vielen Dank für Ihren Besuch in SWR1 Leute. Simon Geschke.
Danke auch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.